Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen. Es ist ein riesiges Vorrecht, dass wir uns in deinem Namen treffen. Und ich bitte dich, dass du uns ausrüstest, dass du mir die richtigen Worte schenkst, dass du Herzen aufmachst und dass du mir auch die Weisheit gibst, die Worte wegzulassen, die zu viel sind. Amen. Die Exodus-Serie, die begeistert mich besonders, weil man darin eine Art und Weise erkennen kann, wie Gott wirkt in der Geschichte, auf dieser Welt. Und das Prinzip, wenn wir heute ein bisschen genauer anschauen, und es ist phänomenal. Gott ist der, der zum Ziel führt. Er führt das Volk Israel zum Ziel. Er führt die ganze Weltgeschichte zum Ziel. Er führt seine Gemeinde zum Ziel. Und er führt auch uns zum Ziel. Dich und mich. Und die Situation im 2. Mose 18, die wir heute miteinander genauer anschauen wollen, die bietet eine Art Verschnaufpause in diesem ganzen Trubel rund um den Exodus, um das Rausführen vom Volk Israel, wo noch nicht ganz so Volk Israel ist, aber aus den, von dieser Menschenmenge aus Ägypten raus. Und zwar stehen sie kurz vor der Ankunft am Sinai. Der Mose hat sie bis dorthin geführt. Und der Mose kommt dort einen Besuch über von seinem Schwiegervater, Jitro. Und der Jitro kommt dort an und fragt den Mose nach dem Shalom, also wie ist es so gelaufen, nach dem Frieden. Und der Mose fängt an zu erzählen. Wir sind also wie eine Art, wir kommen jetzt mitten rein, es ist ein kleines Kaffeekränzchen, also der Mose wird da, nimmt den Jitro mit rein und das bietet sich natürlich an, um miteinander zurückzuschauen, was bisher passiert ist. Und der Mose nimmt ihn rein und sagt, weisst du noch, Jitro, als ich von dir gegangen bin, dort habe ich schon gewusst, wahrscheinlich komme ich auf das Ägypten. Und tatsächlich sind all die Leute von meinem Volk noch richtig in tiefer Knechtschaft gewesen. Sie waren einfach Sklaven, sie mussten arbeiten. Und es ist ihnen gar nicht gut gegangen. Aber Jitro, du glaubst nicht, unser Gott ist gewaltig gross. Was der für Wunder gemacht hat. Der hat uns rausgeführt und am Schluss hat es sogar gebraucht, dass alle Erstgeborenen von den Ägyptern müssen sterben. Und dort hat uns der Pharao gegangen. Und wir haben raus können in die Freiheit. Noch mit dem Passalam im Bauch sind wir aus dem Ägypten rausgerannt. Und dann sind wir in der Wüste gewesen. Und Jitro, ja, du kennst ja den Pharao auch ein bisschen, hast du ein bisschen gehört von ihm. Auch dort haben wir schon viel gehört, vielleicht nicht so über soziale Medien wie wir heute, aber ich denke, es hat sich umgesprochen. Der Pharao, er hat plötzlich seine Meinung geändert. Und wir sind vor dem Schilfmeer gestanden, haben weder führen können noch hindern, weil hinter uns war das ganze Heer vom Pharao. Und ihr Jitro, es war phänomenal. Der Engel vom Herr ist die ganze Nacht zwischen unserem Volk gestanden und dem Pharao und er hat nicht näher kommen können. Und dann ein gewaltiges Wunder. Wir konnten jetzt mitten durch das Meer durchlaufen. Und auf der anderen Seite sind wir trocken angekommen. Und der Pharao und seine ganze Armee ist so umgekommen, wie sie dazumal unsere Kinder im Nil ertränkt haben. Ein riesiges Freudenfest. Im 2. Mose Kapitel 15 können wir den Lobpsalm nachlesen oder nachsingen. Das lasse ich jetzt weg, das ist keine von meinen Gaben. Leider war die Freude von kurzer Dauer. Wir haben lange in der Wüste gelebt zusammen, Jitro. Und du kennst es, es war irgendwie nachher mit ihnen ähnlich. Sie haben einen riesigen Frust bekommen, sie haben Hunger bekommen und Durst bekommen. Irgendwie haben sie sich nicht ganz so wohl gefühlt. Am liebsten wären sie wieder zurück. Ja, sie wären am liebsten wieder zurück. Ich hätte es lieber gehabt, hätten sie mich gefragt, Mose, wann sind wir endlich dort? Vielleicht kennt ihr die Frage von euren Kindern. Wie lange geht es noch? Nein, nicht mal diese Frage ist gekommen. Dabei war der Herr immer in unserer Mitte. Er war immer da. Er hat uns versorgt mit Manna und Wachteln. Hey, und Jitro, jetzt sitzen wir da nach dem riesigen Festmahl von Wachteln und Manna. Und ich kann dich hier im Zelt willkommen heißen. Und ich nehme an, sie haben noch ganz viel mehr geredet, das lassen wir jetzt weg. Es wird auch nicht ganz so beschrieben. Aber da kommt der Text, den wir heute miteinander anschauen wollen. Und zwar ist das der 2. Mose 18, Vers 13 bis 27. Und ich lese euch den Text einfach mal vor, dürft gerne zuhören. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater, das ist eben der Jitro, alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Sein Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es alleine nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott. Und tu ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrst, den Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir es leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet, und dieses ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Und der Mose, wenn man lasst, hat tatsächlich deinem Wort gefolgt und hat Oberste eingesetzt über 1000, über 100, über 50 und über 10. Und nur noch die schweren Sachen sind zu Mose gekommen. Alle einfachen Sachen haben sie können selber richten. Und es ist schon ein bisschen angesagt worden, es ist auch jetzt aus dieser Geschichte heraus klar, es geht heute einerseits um Einsamkeit. Der Mose sitzt da auf seinem Stühli, vom Morgen bis am Abend. Und das ganze Volk steht, ja, der wahrscheinlich zeltet, um ihn herum. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei dieser riesigen Anzahl an Leuten doch hin und wieder ein Problem gegeben hat. Also nehmen wir an, auch nur ein Bruchteil von diesen Leuten hat irgendein Problem, das sie mit dem Mose besprechen wollen oder wo sie Gott darum befragen wollen. Die Schlange wird wohl relativ schnell um die 200-300 Leute gross gewesen sein. Und dann haben sie noch wenig Probleme gehabt in dem ganzen Volk. Und der Mose sitzt da vom Morgen bis am Abend und spricht recht. Und wenn wir das so anschauen, denken wir, ja, also das ist eigentlich ganz schön dumm. Und doch, wenn wir ehrlich sind und mal uns kurz überlegen, wie das bei uns aussieht, gibt es ganz schnell so Situationen, die uns in den Sinn kommen. Wir sind zumindest einige in den Sinn gekommen. Zum Beispiel, wo wir auch Sachen allein machen. Wir kennen die Aussage, ja, ich muss das machen, es ist halt meine Aufgabe. Oder wenn ich es selber mache, dann weiss ich, wie es rauskommt. Oder es hat halt niemand gehabt, der es gemacht hat, darum mache ich es. Ist in Chile, glaube ich, noch ab und zu so. Zumindest bei uns, wo ich herkomme. Und das sind so Ausdrücke davon, dass man die Sachen am liebsten alleine macht. Und dann kennen wir auch die andere Seite. Wir sind manchmal auch die, die in der Schlange stehen und vorne schauen und uns fragen, ja, aber was macht der da vorne? Der hat ja, hey, nein. Wenn der ein bisschen würde sich überlegen, wie er das könnte angehen, dann würde das wesentlich schneller gehen und es würde weniger Streit noch in dieser ganzen Schlange passieren, weil die Leute mühsam werden, weil sie warten müssen. Und schnell sehen wir gar nicht mehr, wir überlegen uns nicht mal mehr, vielleicht könnten wir dem vorne helfen, dass das Ganze überhaupt gut klappt. Wir sind betroffen und mühsam und stehen dort in unserer Schlange. Und der Mose kommt wertvollen Besuch über, der Jitro. Und der Jitro schaut ihm über die Schultern und fragt ihn ziemlich direkt, was machst du da nur, Mose? Das ist doch nicht gut. Und er sagt ihm, lass Leute mit dir tragen, du machst dich ja kaputt und du kannst deinen Auftrag gar nicht erfüllen. Lass Leute mittragen und lass uns das gemeinsam machen. Und mein Wunsch ist, dass die Predigt heute Morgen euch ermutigen darf, um gemeinsame Sachen zu machen. Das Erste, was wir lernen dürfen, ist wohl, dass es immer wieder gut tut, einen Ratschlag von außen überzukommen. Und bei Mose war das der Jitro, der einen ganz anderen Blick hatte auf die ganze Situation. Und bei uns heute bin das nicht ich, sondern das Wort Gottes, das uns immer wieder herausfordert und uns konfrontiert mit einer Sichtweise, die uns fremd ist. Und ich wünsche mir, dass das Wort Gottes uns heute Morgen treffen darf, dass es uns herausfordern darf, so wie am Jitro seinen Ratschlag den Mose herausgefordert hat. Was können wir also lernen aus dieser Begebenheit zwischen dem Jitro und dem Mose? Und was uns da berichtet wird, ist das perfekte Leiterausbildungsmanual. Also wenn wir wollen, so eine Mitarbeiterschulung machen, nehmt 2. Mose 18 und setzt das um, nehmt Leute mit, erklärt ihnen, um was es geht, was man muss machen, setzt den Chef ein, setzt 2-3 Leute unter ihm ein, und dann haben wir eine schöne Hierarchie und jeder hat seine Aufgabe und man kann viel mehr machen wie allein. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen mühsam, wenn man so Leute mit auf den Weg nehmen muss, aber plötzlich machen sie Sachen selber und man kann zuschauen und es ist wunderbar, so, wenn es perfekt läuft. Aber wir wollen nicht da stehen bleiben. Ich glaube, es ist schön, wenn wir uns so Leitungsprinzipien überlegen können. Aber in dieser Geschichte geht es viel mehr um etwas ganz Persönliches für den Mose. Und zwar hat der Mose das Heft schon sehr früh in die eigene Hand genommen. Wenn wir anfangen zu lesen im 2. Mose, dann hören wir von dieser Geschichte, wo der Mose kommt und er sieht einen Streit. 2 von seinen Mitsklaven sind, oder 2 von seinen Brüdern, die Sklaven waren, er war ja keiner. Der Mose hat das Vorrecht gehabt, zum Pharao zu gehören. Er hat gesehen, wie sie arbeiten mussten und ein Ägypter hat sie geschlagen und er ist hin und wir kennen es, wir haben es mit dem Mose mit einem Mörder zu tun, das ist eigentlich verrückt. Er hat den Ägypter erschlagen und seine 2 Brüder so quasi beschützt. In seinen Augen hat er vielleicht Frieden geschaffen. Am nächsten Morgen ist er wiedergekommen und sieht die 2 Brüder miteinander streiten. Und dann kommt er und will auch diesen Streit schlichten. Und die Antwort, die in mein Gesicht kommt, ist recht hart. Weil es ist mehr oder weniger so, dass die 2 ihm sagen, ja Mose, wer bist denn du, dass du jetzt richten willst zwischen uns? Willst du uns etwa auch so erschlagen, wie der Ägypter gestern erschlagen hast? Also unglaublich viel Dankbarkeit, die ihm da entgegenkommt. Und in dem Moment ist dann auch klar gewesen, dass der Mose flüchten muss. Weil, dass, wenn das vor den Pharao kommt, dass er einen von seinen Männern umgebracht hat, dann wäre er nicht mehr gut gewesen. Und so hat dann der Mose den Jitro kennengelernt. Er war 40 Jahre beim Jitro und hat eigentlich seinen Wunsch, können Frieden schaffen oder können zu richten zwischen seinen Brüdern und so eine Atmosphäre zu schaffen vom Frieden, gar nicht können nachkommen, weil sie haben ihn nicht akzeptiert. Er war irgendwie zu früh gewesen, hat es selber gemacht. Vielleicht hat er mehr aus eigenen Emotionen herausgehandelt. Und dann lesen wir aber in Apostelgeschichte 7,35, dass genau der Mose, der seine Brüder verachtet haben, der war, der Gott eingesetzt hat als Aufseher und Richter. Und als Anführer und Retter vom ganzen Volk. Also der Mose kommt 40 Jahre später zurück auf das Ägypten und führt das Volk raus. Und kurz vor dem Sinai sitzt er auf dem Stuhl und jetzt darf er richten. Er ist der, wo alle Leute kommen zu ihm. Und alle Leute stehen vor ihm mit dem Anliegen, Mose, schaff du Recht. Das ist eine ganz andere Perspektive, die wir überkommen, weil plötzlich sehen wir einen Mose vor uns, der jetzt an dem Ort ist, wo er schon immer sein wollte. Er ist an dem Ort, wo ihn auch Gott eingesetzt hat. Es ist ja nicht einfach, jetzt, dass der Mose das hat aus sich selber raus, sondern Gott hat ihn eingesetzt in die Position. Und doch gibt es keinen Moment im Leben, wo Gott einfach sagt, so, jetzt hast du es geschafft. Oder ich habe ihn noch nicht erlebt, vielleicht hat er ihn nicht vorher erlebt. Gott ist ein Gott, der Weg geht. Wenn er uns noch mit einsetzt, geht er mit uns einen Weg bis an einen Punkt und dann gibt es einen Moment, wo es wieder einen Wechsel braucht. Und der Mose in diesem Moment ist dort gesessen, und es war Zeit für einen Wechsel. Und wie schwer muss ihm das gefallen sein, um da loszulassen? Er ist an dem Punkt angekommen, wo er weiss, Gott wird mich da haben. Und fängt erst so an, richtig aufzublühen. Und dann kommt der Jitro, der ihm eigentlich ratet, um wieder loszulassen. Um andere Leute mitzunehmen, die ihn unterstützen. Und wir lesen im 3. Mose, dass der Mose der demütigste Mensch war von der Welt. Ich nehme an, das hat ihm stark geholfen, um den Ratschlag auch so anzunehmen. Ratschläge sind gar nicht so eine einfache Sache. Meistens, wenn es nicht unserem Willen entspricht, lehnen wir ihn als erstes mal ab. Der Mose hat es geschafft, um den Ratschlag anzunehmen. und er hat angefangen loszulassen. Er hat die Leitung losgelassen und die Verheißung davon war, dass das Volk wird in Frieden an seinen Ort kommen. Und da sind wir bei einem Prinzip von Gottes Reich. Das Prinzip vom Loslassen. Loslassen finden wir im Neuen Testament an mega vielen Stellen. Eine davon ist im Lukas 9, Vers 24. Dort steht, denn wer sein Leben erhalten, festheben, erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und der Mose, und jeder darf sich überlegen, wo er oder sie auch so ist wie der Mose, ich bin es immer wieder, hat festgehalten an diesen Zügel vom Leiten, bis jemand gekommen ist und ihm gesagt hat, lass doch die los. Und das Bild ist mega einfach. Wenn ich so eine Faust habe und ich etwas festhebe, dann habe ich keine freie Hand, um etwas zu empfangen. Ich kann nichts annehmen, wo mir auch wenn es das Beste wäre, wo man mir geben könnte, ich könnte es gar nicht nehmen, weil ich an diesen Sachen festhebe, die mir wichtig sind. Und Lukas 9, 24 weist genau auf das hin. Wenn wir unser Leben loslassen, dann können wir empfangen. Und das ist das, wieso dass Jesus auf dieser Welt war. Und der Teufel ist eigentlich der, der uns immer wieder dazu bringt, um Sachen festzuhalten. Manchmal denken wir, der Teufel ist der, der macht, dass wir Sachen ergreifen und nehmen. Ich glaube, er hat gar nicht so einen schweren Job in dem Stil, dass er uns Sachen geben muss, die wir ergreifen. Vielmehr macht er, dass wir die Sachen behalten, die uns besonders wichtig sind. Das ist so schade. Es gibt so viele Sachen, die wir festhalten, aus lauter Angst, sie loszulassen und mehr empfangen von Gott. Und das Loslassen ist wirklich ganz praktisch. Gibt es einen Wunsch, den ich festhalte, der mir wichtig ist? Ist es meine Gesundheit? Ist es das, was ich festhalten will, wo das Wichtigste ist, wo ich alles darauf setze? Vielleicht ist es eine Sünde. Das ist das Schwierigste. Ist es Geld? Ist es Pornografie? Der Teufel bringt uns immer wieder dazu, Sachen ganz bisschen festzuheben. Und der Moment, wo wir die Sachen festheben, die geben uns ein kurzes Glücksgefühl. Das ist das Prinzip vom Gegenreich, vom Teufel. Im Moment gibt es ein Glücksgefühl, aber mit der Zeit treibt es uns in den Tod, weil wir es festheben. Und das ist das Schwierige am Loslassen. Loslassen im ersten Moment, das tut ein bisschen weh. Wenn wir etwas loslassen, haben wir nicht im ersten Moment das Glücksgefühl. Oder das irgendwie gerade das Erfolgserlebnis, dass wir sehen, wohin das es führt. Aber loslassen ist der Weg zum Leben, weil wir viel mehr überkommen, wie das wir losgelassen haben. Es geht also darum, dass wir Sachen loslassen können, die auf Dauer nicht gut tun. Und der Mose hat Zügel in seinem richterlichen Auftrag losgelassen. Und der Richter heisst nichts anderes, wie ein Zusammenleben zwischen zwei Parteien wieder möglich machen. Also Recht schaffen, dass wieder Gemeinschaft sein kann. Und der Jitro sagt uns, wieso dass der Mose das nicht allein kann. Wieso muss er loslassen? Nämlich zum Frieden stiften. Für ihn allein, für den Mose, ist es schwierig, zum Frieden zu schaffen für das ganze Volk. Das ist ein wichtiger Fokus, den der Text legt. Wenn man, das kann jetzt vorrecht, zum dürfen Hebräisch gelernt haben, das war nicht immer einfach, aber jetzt ist es schön, wenn man es ein bisschen kann. In dem ganzen Buch von Mose, im 2. Mose, kommt das Wort Friede, Shalom, kommt immer nur dann vor, wenn der Jitro auftaucht. Der Jitro ist der, der Mose schickt auf Ägypten und sagt, Friede sei mit dir. Der Jitro ist der, wo, wenn der Mose zurückkommt, oder wenn der Mose wieder sieht, eben beim Kaffeekränzli, wo ihn fragt nach dem Frieden. Und der Jitro ist auch der, der sagt, Mose, wenn du loslässt, dann kannst du deinem Auftrag nachkommen und du kannst Frieden. Und das ganze Volk kann in Frieden an seinen Ort kommen. Also, wenn wir etwas gemeinsam machen und losgelassen haben von unseren eigenen Sachen, dann geht es darum, zum Frieden zu stiften. Und die Verheißung ist dazu, wie gesagt, wenn du loslässt, Mose, dann kannst du deinem eigenen Auftrag nachkommen und das ganze Volk wird davon profitieren. Und spannend ist, der Jitro war ein bisschen wie so ein Coach, ein Mentor für Mose in diesem einen bestimmten Punkt, ein Peacemaker, der so eine Schulung anbietet vielleicht. Ähnlich war auch Jesus für seine Jünger. Jesus hat seine Jünger enorm viele Sachen gelehrt. Und etwas davon ist, Friedensstifter zu sein. Und wie beim Volk Israel geht es meistens nicht in erster Linie darum, überall auf der Welt einfach mal Frieden zu stiften, sondern es fängt an dort, wo man besonders enge Beziehungen hat. Bei uns ist das heute gemeint. Bei Jesus sind seine Jünger gewesen. Und was er seinen Jüngern gesagt hat, in Matthäus 18, Vers 15, ihr dürft das gerne mal selber nachlesen, ich will nur einen kurzen Abriss machen. Er sagt, wenn ein Bruder an dir sündigt, dann geh hin und berät's mit ihm. Und wenn er lässt, ist gut, und wenn nicht, dann nimm einen zweiten Bruder und geh hin und sag, hey, schau, wir haben da, ich nehme das so wahr, dass wir da ein Problem haben, dass du da Unrecht tust. Und wenn er lässt, dann ist gut. Und wenn nicht, dann soll sogar die ganze Gemeinde involviert werden. Und ich finde es einen enorm schwierigen Text. Also lesen wir mal die Hei. Ich fände es spannend, dass wir da mal eine Predigt darüber machen. Aber etwas, was unglaublich spannend ist, ist, dass Frieden dann entsteht, wenn mehr Leute dazukommen. Frieden entsteht nicht dann, wenn man ihn allein probiert zu machen. Schon ganz am Anfang geht es darum, dass man hingeht zu jemandem. Also Frieden entsteht nicht einfach, indem man etwas begrabt und hofft, ja, in einem Jahr haben wir es vielleicht vergessen und es ist wieder gut. Sondern Frieden entsteht durch Gemeinschaft. Jemand geht hin und redet miteinander. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht man nicht einfach nochmal allein und nochmal allein hin, sondern man nimmt jemanden mit, noch mehr Gemeinschaft. Und irgendwie ist das spannend. Ja? Wir können das jetzt nehmen und heimgehen und wir wissen ein bisschen mehr über Gemeinschaft, wir wissen ein bisschen mehr über Frieden, wir wissen ein bisschen etwas über das Loslassen. Aber, und das mag ich so im Wort Gottes, es zeigt einfach in einer viel grösseren Tiefe auf, was eigentlich passiert ist. So wie der Jitro zu Mose gekommen ist und ihm erklärt hat, wie man Frieden schafft, so ist Jesus zu seinen Jüngern gegangen und hat ihnen erklärt, wie man Frieden schafft. Aber Jesus hat es nicht einfach bei diesen Worten gelassen, sondern Jesus ist in einer Art und Weise wie der Mose gewesen. Der Mose, er hatte den Auftrag gehabt, wieso er überhaupt loslassen musste, dass er seinem Auftrag nachkommen kann. Und zwar ist das gewesen, dass er vermitteln kann zwischen dem Volk von Gott und Gott selber. Also der Mose ist der gewesen, der vor Gott gestanden ist und für die Anliegen eingetreten ist vom Volk. Der nächste Auftrag, den er nachgehen konnte, dadurch, dass er loslässt, war, dass er Satzungen und Weisungen verkünden kann. Also er lehrt das Volk. Und der dritte Auftrag, den er nachgehen konnte, dadurch, dass er hat, war, dass er ein Vorbild sein kann, nämlich die Werke und Taten zu lehren. Das ist, wir wissen das alle, wenn man nur etwas sagt, dann passiert wenig. Aber wenn man es auch vorlebt und das wirklich macht, was man sagt, dann passiert viel mehr. Also der Mose hat auch einen Lehrauftrag gehabt als Vorbild. Und jetzt kommt Jesus und Jesus bleibt nicht dabei, was der Jitro gemacht hat. Er lehrt die Jünger nicht einfach. Er ist auch nicht einfach ein zweiter Mose, der einen ähnlichen Auftrag hat, aber irgendwie dann am Kreuz gestorben ist. Sondern Jesus ist der, der das Ganze erfüllt hat. Er ist der, der in Ewigkeit Hohepriester ist vor Gott, wenn wir im Hebräer lesen, der vor Gott steht und für unsere Anliegen eintritt. Durch das, dass er auferstanden ist. Er ist der, der uns gelehrt hat über das Reich von Gott. Der uns gelehrt hat, über wer er ist. Und er ist selber mit dem Vorbild vorangegangen, dass er gute Werke und Taten nicht nur gemacht hat, sondern er hat den Weg zu guten Werken selber geleitet. Durch seine Taten am Kreuz. Also er ist selber der Weg geworden. Und er ist der, der die guten Werke anfängt zu vollbringen in uns, wenn wir dann an ihn glauben. Und das heisst ganz konkret, dass Jesus der ist, der uns überhaupt ermöglicht hat, zum Frieden zu haben. Er hat seine Herrlichkeit losgelassen. Ja, das ist auch ein Loslassen. Also das fängt ganz früh an. Jesus hat seine Herrlichkeit losgelassen, ist auf die Erde gekommen und er hat sein ganzes Leben gegeben. Er hat sein Leben als Gottes Sohn auch nicht festgehalten, auch nicht dort am Kreuz, wo er hätte absteigen können, sondern er hat es losgelassen. Losgelassen und ist auferstanden als König und Erlöser von uns. Nur darum können wir auch unser Leben loslassen und kommen überhaupt etwas über. Wäre Jesus nicht den ganzen Weg gegangen, dann hätten wir am Schluss leere Hände einmal loslassen. Und Jesus hat uns seinen Geist nachher gegeben. Und das, ich glaube, das ist das grösste Geschenk, wenn wir eben losgelassen haben und dürfen empfangen. Nämlich, dass er in uns innen anfängt zu leben. Und er fängt an, durch uns in dieser Welt Frieden zu stiften. Im 2. Korinther 5 steht, dass wir eine Versöhnungsbotschaft haben, wo Beziehungen wieder ermöglicht. Ich will es euch kurz vorlesen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Versöhnung als Ermöglichung von Beziehung zwischen Gott, aber auch unter Menschen. Das ist, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Zum Friedensstifter sein, müssen wir selber Frieden haben. Nur wenn wir unser Leben losgelassen haben und den Frieden empfangen haben, können wir den auch anderen Menschen bringen. Und das ist ein ständiger Prozess. Immer wieder fangen wir an, Sachen festzuheben, wo wir das Gefühl haben, wir könnten den Frieden eben selber schaffen. Ich erlebe das immer wieder so, dass ich mir meine eigenen Projekte zurechtlege, wie ich kann da sein für andere Menschen und plötzlich vertraue ich viel mehr auf das, wo ich das Gefühl habe, braucht es, dass jemand zum Beispiel in die Gemeinde kommt am Sonntagmorgen. Es braucht gute Musik oder es braucht eine gute Predigt. Und ich vergesse, dass eigentlich der Frieden, den ich geben kann, ist nicht ein gutes Angebot von irgendeinem Programm, sondern es ist das, was Jesus da hat. Und wenn wir in der Bibel lesen, was die Versöhnungsbotschaft für eine Kraft hat, dann haut mich das jedes Mal um. Da haben wir einen Paulus, der Christen verfolgt. Verfolgung haben wir heute, am 13. November haben wir Verfolgungssonntag. Und es werden so viele Christen verfolgt heutzutage. Und Gott schafft es, so einen Paulus, einen, der Christen verfolgt, umzudrehen und zu einem zu machen, der anfängt, Frieden zu stiften. Die Botschaft hat unglaubliche Kraft. Und Jesus kann uns heute, wenn wir loslassen, auch zu Friedensstifter machen. Und er wird uns durch das Loslassen beschenken, so überreich, dass wenn wir unterwegs sind, dass wir Friedensbringer sein für Menschen. Und die Perspektive habe ich viel zu wenig in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ein Projekt, und zwar ist das, ich pendle relativ viel zwischen dem Zürich-Oberland und Basel und sitze durch das viel im Zug. Und ich habe mir mal vorgenommen, im Zug fahren weder zu lesen noch Musik zu hören. Das mache ich eigentlich beides sehr gerne. Aber dass ich dort sein und aktiv hören, ob Gott etwas sagt und mit Leuten reden. Und das fällt mir enorm schwierig. Und dort merke ich manchmal, wenn ich aufpassen muss, dass ich nicht wieder mein eigenes Konzept anfange, zu einem Friedenskonzept machen, sondern dass ich wirklich darf, da auch sehen, ja, vielleicht ist es gut, wenn ich auch mal ein Buch lese. Aber es gibt tatsächlich Momente im Leben, wenn wir mit offenen Augen rumlaufen, wo wir Friedensstifter sein können. Es ist vielleicht nicht gerade die ganze Predigt vom Evangelium, aber wir können einer Frau helfen, ihren Einkaufswagen, wo sie verkehrt um auf die Rolltreppe geschoben hat, im Migros, wieder zurückzustoßen. Oder Sachen, die uns ins Auge fallen, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen und wo wir auch vertrauen darauf, dass Gott mehr macht, wie wir können. Und ja, wenn man dann noch eine Rede dazu annehmen, dann ist es besonders lässig. Und gemeinsam, wenn wir auch abschliessen, der Mose hat es nicht allein tun, das Frieden stiften. Häufig gehen wir aus dem Gottesdienst, die neue Woche fängt an und wir machen das allein. Jeder ist in seinem Alltag. Und niemand kann allein Frieden stiften. Es braucht so, schon immer mal Jesus dazu. Ja? Das ist jemand, den wir nicht sehen, aber er ist auch da. Also wir sind schon gar nicht allein. Und das unglaubliche Vorrecht an einer Kirche oder an einer Gemeinde sein, ist, dass man miteinander gemeint ist. Und so kann allenfalls auch nicht ein Pastor allein Frieden stiften, das geht auch nicht, sondern es braucht alle. Wie braucht es alle? Ich erlebe das enorm bereichernd, wenn man eine Gebetsgemeinschaft hat, indem man miteinander aneinander Anteil hat im Alltag, dort wo jeder ist. Und das ist eine wunderbare Art, um miteinander gemeinsam an Sachen zu tragen. Jeder von uns kennt Leute, die Jesus noch nicht kennen. Jeder von uns arbeitet an Orten, wo es eventuell schwierig ist oder mühsam ist, zum Frieden zu stiften. Und da dürfen wir uns miteinander einem Gebet tragen. Und Ich möchte so auch abschließen, indem wir zusammen beten. Vater, ich danke dir, dass du den ganzen Weg gegangen bist mit dem Volk Israel. Und Jesus, dass du den ganzen Weg für uns gegangen bist. Und ich bitte dich, ja, dass ich immer wieder lernen kann, loszulassen, dort, wo ich Sachen festhebe, die nicht von dir sind. Und ich bitte dich um deine Augen und um deine Weisheit, um dort Frieden zu bringen, wo sich es anbietet. Um zu sehen, wo du am Werk bist. Ja, und ich bitte dich, dass wir einfach noch viel mehr erkennen, was für ein riesiges Vorrecht wir haben durch dich. Herr, braucht uns als ein Werkzeug von deinem Frieden. Morgen, wenn der Arbeitsalltag wieder anfängt, die ganze Woche durch und am nächsten Sonntag hier in der Gemeinde. Danke, dass wir wissen, dass du Kraft hast zum Frieden stiften und dass du sie durch uns ausgüssen in andere Menschenherzen. Amen.